Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Vor mehr als 60 Jahren kam die erste Antibabypille auf den Markt in Deutschland. Noch heute gilt sie als Meilenstein der Emanzipation, weil sie hat Frauen erstmals ermöglicht, sicher zu verhüten, also Sex haben zu können, ohne unerwünscht schwanger zu werden. Heute hört man allerdings zunehmend Kritik an der Pille.
Ich habe die anfangs verschrieben bekommen von meiner Gynäkologin und dann habe ich die abgesetzt. Ich meine so 25, als ich 25 war, da habe ich auch gesagt, ich brauche die jetzt aktuell nicht, ich verzichte drauf. Hatte danach auch wirklich richtig Probleme, also bis sich mein Körper da mal wieder dran gewöhnt hat. Und hatte dann auch, ich glaube, ein Dreivierteljahr bis Jahr richtig Akne. Also da habe ich mich auch total unwohl gefühlt. Und das war dann für mich so das Zeichen zu sagen, nee, darauf verzichte ich, das nehme ich gar nicht mehr ein. Und ja, da würde ich mich mit meinem Partner auch irgendwie anders einigen müssen, weil das habe ich für mich beschlossen und das wird auch dann so sein.
Gerade auf Social-Media-Kanälen häufen sich solche und andere kritische Aussagen zur Pille. Aber ist die Pille wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Und welche Alternativen gibt es für Frauen und Männer, die Lust auf Sex haben, aber kein Kind möchten? Verhütung, also Schwangerschaftsverhütung, ist jetzt Thema in der Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unsere Expertin ist die Frauenärztin Dr. Bettina Böttcher von der Universität Innsbruck. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin und sie hat die Leitlinie zur nicht-hormonellen Empfängnisverhütung koordiniert. Leitlinien sind so Empfehlungen von Experten für Ärzte, wie etwas gehandhabt werden sollte in der Medizin. Frau Böttcher, guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Böttcher, bis vor kurzem war die Pille das Verhütungsmittel Nummer 1 für Frauen in Deutschland. Das hat sich geändert, das zeigen auch Umfragen. Es ist nicht mehr die Nummer 1. Wir haben es auch eben gehört von einer jungen Frau, es gibt viel Kritik an der Pille. Wie sehen Sie das? Ist das gerechtfertigt?
Ja, wir sehen in den aktuellen Umfragen tatsächlich im deutschsprachigen Raum eine Abnahme der Verwendung von der Pille, von hormonellen Verhütungsmitteln zugunsten des Kondoms. Das hat quasi dazu gewonnen, wird zunehmend verwendet. Diese Trendumkehr zeigt sich seit 3, 4, 5 Jahren. Und es, ja, in der Bevölkerung zeigt sich eine Pillenskepsis, Pillenmüdigkeit bis hin zur Angst zur Pille. Die Pille ist in den letzten 10, 15 Jahren ja immer wieder mal in Verruf gekommen. Das fing an mit einem erhöhten Thromboserisiko bei bestimmten Pillen. Dann kam die Sorge oder auch Daten dazu, dass die Pille vermehrt Depressionen hervorrufen kann. Aktuell gibt es Befürchtungen, rote Handbriefe, das sind so Warnungen, die an die Ärztinnen abgegeben werden, die sie beachten müssen im Hinblick auf gutartige Tumoren im Gehirn, die Meningiome. Also es gibt immer wieder Gründe, die die Pille in Verruf bringen und die natürlich die Anwenderinnen extrem verunsichern.
Zum Beispiel das Thromboserisiko. Wie Sie haben ja schon gesagt, das ist ja schon lange bekannt, dass die Pille das Risiko für eine Thrombose erhöht. Thrombose ist ja so eine Art, so ein kleiner Blutpfropf in meinen Blutgefäßen, kann auch wirklich zu einem Schlaganfall oder sowas führen. Können Sie das mal einordnen, das Risiko? Also wie groß ist denn das dann?
Man muss bestimmte Faktoren beachten, bevor man die Pille überhaupt verschreiben darf. Wenn die Frau selber schon mal eine Thrombose oder eine Lungenembolie hatte, dann darf man kombinierte hormonelle Verhütungsmittel gar nicht verschreiben. Es gibt dann andere Möglichkeiten, eine Pille zu verschreiben, in denen nur ein Hormon vorhanden ist. Das kann dann trotzdem erlaubt sein. Das muss dann aber unbedingt mit der Ärztin, Arzt abgeklärt werden. Wenn in der Familie eine Veranlagung dafür da ist, dass Thrombosen vermehrt aufgetreten sind, wenn die Mutter einfach so mal eine Thrombose hatte oder bei der Mutter der Patientin schon mal eine Thrombose unter der Pille eingetreten ist, dann muss ich das auch prüfen. Man kann die Gerinnung auch abklären, Blut abnehmen, schauen, ob man da ein Risiko für hat. Das wird aber nur empfohlen, wenn eine Familiengeschichte zu vermehrten Thrombosen oder Lungenembolie auch vorliegt. Das heißt, und dann gibt es bestimmte Faktoren, die das verstärken können. Also großes Übergewicht ist hier ein Risikofaktor, Rauchen ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Das sind alles Dinge, die natürlich der Gesundheit da nicht zuträglich sind.
Das heißt, es muss gut abgeklärt werden im Gespräch mit der Frauenärztin, aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass man per se sagen kann, die Pille ist sehr gefährlich und Frau kann sie nicht nehmen, sondern es kommt immer auf den Einzelfall an. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, richtig. Und über das Thromboserisiko muss auch aufgeklärt werden. Das ist schon so.
Es gibt ja nicht nur die Pille, es gibt ja viele verschiedene andere Verhütungsmittel. Sie haben ja mitgearbeitet, sogar koordiniert die Arbeit an der Leitlinie für nicht hormonelle Empfängnismethoden. Meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich mal umgehört, welche Mittel Frauen und auch Männer heutzutage nutzen. Hören wir mal rein.
Ich würde sagen, man lernt das so als Teenager, Verhütung ist Frauensache. Deswegen habe ich lange die Pille genommen. Ich bin jetzt 37, habe mich irgendwann dagegen entschieden, fühle mich seitdem viel besser. Und mein Lebensgefährte war da sehr offen für die Vasektomie.
Also ich verhüte aktuell mit der Kupferspirale, weil ich ja verbindlich verhüten möchte mit einem festen Partner und das dann eine gute Möglichkeit ist. Und wenn die raus muss, dann ist er dann dran.
Ich habe nach dem zweiten Kind die Pille genommen, habe die auch gut vertragen. Mir ist also dabei gut gegangen.
Ich hatte nur die Pille und immer gut vertragen, ja.
Also ich habe mit Pille verhütet, weil das Sicherste war. Ich hatte ganz große Angst, schwanger zu werden. Und das habe ich gemacht, bis ich geheiratet habe, um dann festzustellen, dass ich gar nicht schwanger werde.
Ich habe selber die Pille nie genommen, sondern die Hormonspirale. Und also ist für mich das beste Verhütungsmittel.
Ich habe noch ein Hormonpräparat sozusagen. Das ist so ein Ring, so ein Silikonring, den man einsetzt. Aber das ist eine ganz geringe Dosis, die dann abgegeben wird.
Ich versuche es mit, ja, wie heißt es, natürliche Familienplanung, Temperatur messen, beobachten, Symptome beobachten und ja, mit Hilfe von einer App versuche ich dann das alles so ein wenig auszuwerten.
Früher war es halt mit der Pille, aber dann haben wir uns auch über die Nebenwirkungen mal informiert und dann haben wir uns auch dazu entschlossen, eher wegzugehen von der Pille und dann eher konventioneller zu verhüten mit Kondom. Deswegen schon irgendwie beteiligt, würde ich sagen.
Ich habe die Pille genommen. Ich hatte tatsächlich keine Nebenwirkungen, erst als ich sie abgesetzt habe. Vor allen Dingen Haarausfall. Ich bin froh, dass ich sie dann damals abgesetzt habe. Sieht man schon, dass das irgendwie den Hormonhaushalt auf jeden Fall durcheinander schmeißt.
Also man hört, ich habe das fast das Gefühl, das ist Generationensache, bei den älteren Frauen doch eine Zufriedenheit mit der Pille, bei den jüngeren Frauen und auch dem jungen Mann eher das Gefühl, nee, ich möchte keine Hormone nehmen oder die Frau sollte keine Hormone nehmen. Wie ist denn das, wenn wir jetzt mal auf generell Verhütungsmittel gucken, auf die Sicherheit? Also wenn mir wirklich wichtig ist, das sagte auch eine der Frauen in der Umfrage, ich wollte absolut sicher gehen, dass ich nicht schwanger werde. Welches Verhütungsmittel ist da das Beste?
Ja, und in einem anderen Beitrag war sogar ein bisschen die Rechtfertigung dafür da, dass noch ein hormonelles Verhütungsmittel angewandt wird. Und ein anderer Kommentar, der mir auffiel, war, ich versuche es mal mit der natürlichen Familienplanung. Ja. Und versuchen ist im Hinblick auf eine Schwangerschaft ja eigentlich nicht das Optimale. Da haben Sie gerade den wichtigen Punkt angesprochen. Wir müssen klären, wie wichtig die Sicherheit einer Verhütung für das betroffene Paar ist. Also das Paar ist ja in unterschiedlichen Lebenssituationen, wie wir auch in den Beiträgen ja rausgehört haben. Und wenn ein Paar eben ganz sicher verhüten möchte, dann sind wir mit den hormonellen Langzeitverhütungsmethoden auf der sichersten Seite. Abgesehen natürlich von Methoden, die operativ durchgeführt werden.
Sterilisation.
In dem Beitrag wurde, genau, da wurde die Durchtrennung der Samenleiter beim Mann oder die Sterilisation der Frau angesprochen. Das sind natürlich die absolut sichersten, aber auch nicht rückgängig zu machenden Maßnahmen.
Ah ja, die sind beide nicht rückgängig. Also sowohl beim Mann als bei der Frau ist es eigentlich nicht rückgängig machbar. Wenn man sich mich da einmal für entschieden habe, dann werde ich keine Kinder mehr kriegen können.
So muss aufgeklärt werden, ja. Es gibt bestimmte Versuche, das operativ dann wieder rückgängig zu machen. Die haben sich aber nicht wirklich bewährt.
Das ist ja gut zu wissen. Es kann ja sein, dass man in so einer Situation ist. Man hat, weiß ich nicht, 4 Kinder. Es geht einem gut, aber man möchte jetzt auch, ist vielleicht auch um die 50 oder sowas und denkt sich, nee, jetzt möchte ich auch sich ganz sicher keine Kinder mehr. Ich möchte auch gar nicht mehr in das Thema Verhütung denken. Und dann ist vielleicht eine Sterilisation eine Möglichkeit.
Es gibt bestimmte Faktoren, die ein Bereuen begünstigen. 6% der Männer bereuen den Eingriff im Nachhinein. Das sind dann ja veränderte Lebenssituationen, vielleicht eine neue Partnerin. Weitere Faktoren, die das Bereuen stärken können, ist, wenn die Sterilisation direkt nach einer Schwangerschaft oder nach dem Verlust eines Kindes durchgeführt wird. Da gibt es bestimmte Faktoren, die das begünstigen können, dass man das hinterher eigentlich lieber gerne wieder rückgängig machen möchte.
Das heißt, es gibt schon eine bestimmte Quote von Menschen, Männer und Frauen, die das bereuen, wenn sie sich haben sterilisieren lassen?
Ja. Es gibt bestimmte Methoden der künstlichen Befruchtung, die den Kinderwunsch dann trotzdem möglich machen können, sofern dann andere Parameter wie die Hormone und so weiter stimmen. Aber das ist natürlich aufwendiger und auch kostenaufwendiger. Also Sterilisation, Vasektomie sollte gut überlegt sein. Ja.
Dann, weil wir jetzt, wir hatten angefangen ja über Pille zu reden und dann wurde jetzt aber auch klar, spätestens in dieser Umfrage, es gibt ja verschiedene Arten, wie Hormone eingesetzt werden können. Also ich kann einmal die Tablette schlucken, die Pille, so wie man das klassischerweise versteht. Aber da wurde ja gesprochen von der Hormonspirale, dem Hormonring. Diese anderen Formen, haben die den Vorteil, dass ich dann weniger Hormon in meinem Körper aufnehmen muss? Dass die Hormonbelastung, sag ich mal, geringer ist?
Ja, man muss die Methoden unterscheiden in verschiedene Arten. Also einmal kann man unterscheiden in die Präparate, die beide Hormone, also Östrogene und Gestagene, die beiden weiblichen Hormone beinhalten. Und dann gibt es Präparate, die nur das Gestagen, also nur ein Hormon haben. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Anwendung. Also man kann die Pille schlucken, man kann auch Pflaster verwenden, dann werden die Hormone über die Haut aufgenommen. Dann gibt es eben die Möglichkeit der Hormonspirale oder das Hormonstäbchen, was in den Oberarm eingelegt wird, und verschiedene Kupferpräparate als Ball oder als Stäbchen oder eben als Spirale, die in die Gebärmutter eingelegt werden. Und die dauerhaften Verfahren, also das Stäbchen zum Beispiel, die verschiedenen Spiralen, das sind Langzeitverhütungsmittel, die dadurch natürlich eine hohe Sicherheit auch beinhalten.
Wie wirkt denn diese Kupferspirale? Die wird ja doch häufiger genannt, also so, wenn man sich mal so umhört. Aber da werden ja keine Hormone abgegeben. Was bewirkt denn da, was an dem Kupfer bewirkt denn, dass ich nicht schwanger werde?
Ja, die hat eine lokale Wirkung auch auf die Spermien und auf die Schleimhaut in der Gebärmutter. Das ist ein sehr sicheres Verhütungsmittel und darf, und das wird auch in dieser Leitlinie betont, auch bei Frauen angewandt werden, die noch keine Kinder geboren haben. Gerade um die Spirale, egal ob Kupfer- oder Hormonspirale, ranken sich ganz viele Mythen,
ja,
dass man danach dann nicht mehr schwanger werden kann, wenn man die einmal eingelegt hat. Und das ist nicht so. Da gibt es wirklich umfangreiche Daten, die zeigen, dass zwar die Einlage bei einer Frau, die noch keine Kinder geboren hat, schwieriger sein kann. Manchmal rutscht sie auch eher raus, aber das Infektionsrisiko ist nicht höher. Und die Verträglichkeit ist genauso gut. Also man ist davon weg, man darf auch jungen Frauen, die noch keine Kinder geboren haben, auch die Spirale einlegen.
Stimmt, ich kenne das auch. Früher wurde das oft gesagt, dass man das nicht schon. Gut, dass Sie das mal klargestellt haben. Jetzt sprechen wir schon manchmal darüber, wie sicher eine Methode ist, also wie sicher die Schwangerschaft da verhütet werden kann. Wie misst man das denn? Wie stellt man das denn fest?
Ja, eine Methode ist nur so gut, wie sie dann auch wirklich angewandt wird. Und gerade bei den nicht hormonellen Methoden haben wir einen ganz großen Unterschied, eine Diskrepanz zwischen der richtigen Anwendung und der üblichen Anwendung. Also man unterscheidet da als Fachbegriff die Gebrauchs- und die Methodensicherheit. Das heißt, wie gut ist eine Methode, wenn sie perfekt angewandt wird und keine Fehler passieren? Und das andere ist die Sicherheit, die im täglichen Leben quasi passiert. Also wie sicher ist die Methode in der praktischen Anwendung, und da ist vor allem das Kondom zu nennen, da passieren ja viele Fehler in der Anwendung, obwohl das Kondom eigentlich total sicher ist, wenn es korrekt angewandt wird, aber wenn eben eine fehlerhafte Anwendung passiert, dann steigt natürlich die Fehlerquote und die Sicherheit sinkt.
Ja, zum Beispiel, wenn man es dann nicht anwendet, kann ja mal passieren, wenn man da so
das im Extremfall, ja,
nicht mehr dran denkt und dann sich so hingibt und dann funktioniert es nicht. Andererseits, vielleicht sollten wir das auch nochmal hier in der Sendung betonen, Kondom hat ja einen großen Vorteil, nämlich es schützt nicht nur vor einer Schwangerschaft, es schützt ja auch vor bestimmten Geschlechtskrankheiten.
Genau, und dieser Punkt ist auch gerade möglicherweise auch in Kombination mit hormonellen Verhütungsmitteln auch immer wieder zu erwähnen, dass dieser Schutz, da ist das Kondom einfach das Einzige, was diesen Schutz leisten kann. Und das, ja, Kondom hat noch weitere Vorteile. Es ist natürlich preisgünstig, es ist überall schnell verfügbar und kann situationsbezogen eben auch angewandt werden. Andere Methoden muss ich mir im Vorhinein überlegen und quasi den Sex auch dann geplant haben. Aber das ist beim Kondom natürlich relativ gut schnell auch umsetzbar.
Das heißt, es kommt auch immer ganz genau darauf an, was bin ich für ein Typ? Lebe ich gerade in einer festen Partnerschaft oder nicht? Wie gestalte ich mein Sexualleben? All das ist wichtig. Wie wichtig ist mir die Sicherheit in der Verhütung? Wie wichtig ist es mir, Hormone zu nehmen? All diese Sachen müssen bedacht werden. Das hört sich für mich so an, als wenn es eigentlich nicht das perfekte Verhütungsmittel gibt. Für das Allround, genau. One fits all. Eins ist für alle das Beste.
Genau, da müssen ganz unterschiedliche Bedürfnisse und auch Vorerkrankungen, medizinische Dinge bei der Frau beachtet werden, aber auch, wie in den Beiträgen ja auch rauskam, das Paar beachtet werden. Wir haben auch in der Leitlinie versucht, die Männer mehr mit einzubeziehen, versuchen eine paarbezogene oder Mann-Frau bezogene Anwendung auch zu empfehlen.
Ja, gerade wenn man etwas nimmt, wenn jetzt nicht die Frau die Pille nimmt, sondern es um irgendetwas geht, was sie sich einführt, sei es ein Diaphragma oder dass es eben ums Kondom geht, das geht nur, wenn beide mitmachen, auf jeden Fall. In der Umfrage wurde auch erwähnt, die natürliche Familienplanung. Gibt's ja schon ganz lange, diese Idee, wenn Frau ihren Zyklus richtig gut kennt, kennt sie ihre Tage, an denen sie nicht fruchtbar ist und an denen muss sie gar nicht verhüten. Wie sicher ist das?
Bei dieser Methode ist die korrekte Anwendung von besonderer Bedeutung. Wenn die Methode richtig angewandt wird und konsequent, dann hat sie eine gute Sicherheit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Methode auch besonders gut anzuwenden. Es gibt die Ausbildung durch zertifizierte Beraterinnen, die dem Paar dann auch genau erklären, wie die Anwendung erfolgt. Diese Beraterinnen müssen sich auch ständig fortbilden. Und es werden dann verschiedene Parameter begutachtet, also nicht nur die Temperatur, sondern man kann auch den Schleim am Gebärmutterhals selber messen. Da werden einfach verschiedene Methoden kombiniert, wodurch die Sicherheit dann nochmal steigt. Voraussetzung dafür ist eben ein regelmäßiger Zyklus. Wenn der Zyklus unregelmäßig ist, gibt es wieder Sonderregeln in der Stillzeit oder in der Perimenopause, also die Jahre, und das sind ja viele Jahre, das sind ja ungefähr 7 Jahre durchschnittlich, bevor eine Frau in die Wechseljahre, also sind die Wechseljahre, ja, bevor der Wechsel dann da ist, in dieser Zeit ist der Zyklus ja oft unregelmäßig, da ist die Methode dann wieder schwieriger anzuwenden. Aber bei einem regelmäßigen Zyklus korrekter Anwendung kann diese Methode durchaus eine gute Sicherheit aufweisen, ja.
Sie sprechen jetzt davon, dass ich mich wirklich auch richtig bei professionellen Frauen informiere, die jetzt wissen, wie man so ein Seminar gibt und dann lerne, wie ich das A mit der Temperaturmessung mache, weil ich das regelmäßig machen muss. Ich muss den Schleim, der sich in der Scheide oder vor dem Gebärmutterhals bildet, dass ich den begutachte. Es gibt aber auch ganz viele Apps. Da wirkt das sehr viel einfacher. Da tippe ich meine Temperatur ein morgens und wann ich das letzte Mal meine Periode hatte. Wie sicher ist das dann?
Ja, die Apps sind wunderbar, wenn Sie Kinderwunsch haben und die Schwangerschaft planen wollen. Aber okay, zur Verhütung sind die meisten Apps wirklich nicht geeignet und auch nicht zugelassen. Häufig basieren diese Apps auf Prognosen, die aus Durchschnittslängen der letzten Zyklen einfach eine Prognose der fruchtbaren Tage berechnen. Und so regelmäßig, das wissen wir alle, ist der Zyklus dann doch nicht immer. Also die Apps sind zur sicheren Verhütung nicht zu empfehlen.
Das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Information. Kommen wir nochmal zu einem anderen. Ich habe es einmal kurz nur erwähnt, das Diaphragma. Das ist für die Frau. Können Sie nochmal kurz beschreiben, wie das funktioniert?
Ja, das Diaphragma wird eine gewisse Zeit vor dem Sex dann eingelegt, bleibt liegen. Das sexuelle Empfinden beider Partner, Partnerinnen ist nicht sehr beeinträchtigt. Da gibt es ganz gute Daten, die das zeigen oder Umfragen auch, dass es gut toleriert wird. Es muss danach noch liegen bleiben und bietet wirklich einen mechanischen Schutz, also eine Barriere.
Wie viel früher muss ich das denn einlegen? Also kann ich das wie ein Kondom quasi nutzen, relativ aktuell, oder muss ich das 1 Stunde, 2 Stunden vorher
machen? Es muss schon etwas eher sein, ja, genau. Es müssen einige Stunden sein. Also das ist natürlich dann spontan verfügbar, aber trotzdem muss der Sex geplant sein.
Okay, oder zumindest die Möglichkeit.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Bingas aus der Nähe von Trier. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, ich bin Frau Bingas.
Ja, schön, dass Sie anrufen. Guten Tag.
Ich fand es früher früher ist gut, ich bin aus der Periodenzeit raus. Und ich habe meine gesamte Verhütung mit diesem Ovulationsschmerz durchführen können. So. Und ich habe gemerkt, dass sehr viele, auch heute noch junge Frauen, gar nicht wissen, was das ist.
Ja.
Merken zwar, dass irgendwann zwischen den Perioden der Bauch wehtut oder auch weniger, mehr oder weniger wehtut, aber sie wissen nicht, dass das mit dem Eisprung zusammenhängt.
Mhm.
Und wenn der Eisprung ja dann stattgefunden hat, dann kommen ja die befruchtungsfreien Tage.
Ja.
Und da ist man ja dann locker und lose und.
Und Sie haben so erfolgreich verhütet. Absolut. Zu den Zeitpunkten, als Sie verhüten wollten. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Ich glaube auch, dass das nicht so bekannt ist. Lassen Sie uns das mal einordnen von unserer Expertin, Frau Böttcher.
Ja.
Erstmal, vielleicht können Sie noch mal erklären, für den Fall der Fälle, was ist dieser Ovulationsschmerz? Ovulation, das ist ja der Eisprung. Also vielleicht erklären Sie das noch mal.
Ja, der Ovulationsschmerz wird auch Mittelschmerz genannt. Das sind einfach Schmerzen, die in der Zyklusmitte auftreten können, können sich ähnlich anfühlen wie auch Regelschmerzen, also ein Zusammenziehen im Unterbauch. Das Problem daran ist, dass nicht bei allen Frauen der Zyklus regelmäßig ist und dann auch nicht immer die Mitte, wie es der Mittelschmerz ja eigentlich andeuten würde, dann auch zu dem Zeitpunkt auch auftreten. Wenn, wie es eben geschildert wurde, der Mittelschmerz als Zeitpunkt des Eisprungs empfunden wird, was ja zeigt, dass man seinen Körper, dass die Frau ihren Körper sehr gut kennt und dann die Zeichen auch deuten kann, was ganz wichtig ist. Und da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Es ist wichtig, dass die Frauen ihren Körper auch kennenlernen, die verschiedenen Zyklusphasen auch empfinden können. Und das haben sie ja gezeigt, wenn sie so lange so verhütet haben, dass sie ihren Körper sehr, sehr gut kennen. Das können auch gar nicht alle Frauen so leisten. Und eben der regelmäßige Zyklus ist das Problem. Und wie Sie gesagt haben, Sie wissen, dass der Eisprung stattgefunden hat und dass danach die Tage sind, an denen Sie nicht mehr schwanger werden können. Das Problem ist dann nur die erste Zyklushälfte, bis Sie zu diesem Mittelschmerz kommen. Und da wissen Sie ja nicht ganz genau, wann der Zeitpunkt ist, an dem Sie dann quasi ja die zweite Zyklushälfte erreichen. Sie wissen, wann der Mittelschmerz ist und dass die zweite Hälfte danach dann sicher ist. Nur für die erste Zyklushälfte haben Sie dann keine Sicherheit. Und die kann eben auch unterschiedlich lang sein.
Mhm. Frau Bingers, wie haben Sie das denn damals gemacht? Haben Sie dann in der ersten Zyklushälfte, also bis Sie diesen Schmerz verspürt haben, quasi anders verhütet?
Ja, oder mit meinem Mann gesprochen, dass wir eben jetzt keinen Verkehr haben.
Und dann gewartet, und wenn der Schmerz kam, dann
richtig.
Und haben sie sich einen schönen Abend gemacht.
Und dass es also nicht immer die Mitte ist und so. Und es waren halt immer so 8 bis 10 Tage nach der Periode. Und dann habe ich halt gewartet, bis der Schmerz da war. Er kam bei mir natürlich auch regelmäßig, also immer.
Das ist eben, wie Frau Böttcher sagt, nicht immer bei jeder Frau so. Es gibt ja viele Frauen, die einen unregelmäßigen Zyklus haben. Und was mir noch nicht ganz klar ist, Frau Böttcher, wie unterscheide ich das denn? Weil ich kenne viele Frauen, die Regelschmerzen haben. Oder wo es zumindest, wenn sie irgendwie, dass sie merken, dass der Bauch verkrampft ist für ein paar Tage. Woher weiß ich denn, das ist jetzt das ist jetzt der Eisprung, der mir diese Beschwerden macht? Oder dieses, was ich da spüre? Oder kriege ich früher meine Tage? Woher weiß ich das denn?
Eigentlich nur vom Zeitpunkt her. Die Schmerzen können sich sehr ähnlich anfühlen. Das ist ein vergleichbares Zusammenziehen vom Unterbauch. Können so Krämpfe sein. Der Mittelschmerz oder der Ovulationsschmerz ist kürzer. Und es kommt eben keine Blutung danach. Wobei, ja, genau.
Das heißt, deswegen haben Sie auch so betont,
dass, ganz leicht so.
Ja, dass Frau wirklich ihren Körper gut kennen muss.
Ja, was ja begrüßenswert ist, was ja auch die Methoden von der natürlichen Familienplanung, da wird der Mittelschmerz auch mit berücksichtigt bei einigen Methoden, auch sich zu Nutzen machen. Und das begrüße ich natürlich auch sehr, dass die Mädchen, die Frauen ihren Körper auch kennenlernen mit all den verschiedenen Zeichen der verschiedenen Zyklusphasen. Ja.
Vielleicht können wir diesen Zeitpunkt jetzt auch mal nutzen, um nochmal klarzustellen, also wenn das die Eizellen, ich habe ja ganz, die Frau hat ganz viele Eizellen, also in so Bläschen sind die, und wenn alles ganz regelmäßig läuft, einmal im Monat wird so eine Eizelle freigelassen. Die wandert dann runter in meine Gebärmutter und wartet da auf das Spermium, dass sie befruchtet wird. Wieso sagen Sie jetzt, dass nach dem Eisprung eigentlich die sichere Zeit ist, wo ich nicht empfangen kann?
Wenn da keine Spermien aus der ersten Zyklushälfte schon angekommen sind, dann geht diese Eizelle wieder zugrunde, wenn sie nicht befruchtet wird.
Die muss also in einem bestimmten Zeitraum befruchtet werden, sonst geht sie zugrunde.
Genau. Genau. Und die Spermien müssen vor dem Eisprung da schon abgeliefert worden sein.
Ah ja, das heißt, es ist wirklich eine Sache vom Timing.
Genau, die brauchen auch eine gewisse Zeit, bis sie den Weg von der Vagina bis nach oben zurückgelegt haben.
Was sind denn die mit Sicherheit fruchtbaren Tage einer Frau? Bleiben wir jetzt mal bei einer Frau, die jetzt gerade ihre Periode gehabt hat. Die Woche danach, meine Periode ist zu Ende, bin ich jetzt in der Regel, regelmäßiger Zyklus, in den besonders fruchtbaren Tagen oder nicht fruchtbaren Tagen?
Nein, die Zyklusmitte, Tag 10 bis 14, sind klassisch die fertilen, das ist das fruchtbare Fenster, aber das setzt wirklich einen ganz regelmäßigen Zyklus voraus und das ist in der Pubertät nicht der Fall, das ist eben in den Wechseljahren oder vor den Wechseljahren in dem Zeitraum nicht der Fall. Das kann auch durch verschiedene Faktoren wie bestimmte Erkrankungen, das polyzystische Ovar-Syndrom ist da eine, oder auch Stress ganz einfach bei einigen Frauen, Essstörungen auch. Das sind alles Faktoren, die den Zyklus beeinflussen können und die dann eine einfache Zeitberechnung für die fruchtbaren Tage unmöglich machen.
Also Vorsicht, Vorsicht. Man muss es wirklich sicher sein, dass man einen regelmäßigen Zyklus hat. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben, weil ich höre das manchmal, dass Frauen sagen, naja, es war ja direkt nach der Periode und ist es ja sicher. Ich glaube, das ist ein verbreiteter Irrtum. Nochmal, wenn der Zyklus regelmäßig ist, dann sind gerade das die sicheren Tage für die Empfängnis. Also wer schwanger werden möchte, das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie sehen, wir haben anhand Ihrer Frage ganz viel klären können. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben, diesen Hinweis, und dass das bei Ihnen so gut funktioniert hat. Wir haben per Mail verschiedenste Fragen bekommen. Ich reiche die einfach mal weiter an Sie, Frau Böttcher. Und zwar ist eine von einer Dame, die sehr lange sie hat sich eine Spirale einsetzen lassen und will jetzt wissen, muss die eigentlich irgendwann raus oder kann ich die jetzt einfach, sie sagt wortwörtlich, bis zur Einäscherung in meinem Körper verbleiben? Was sagen Sie? Ich gucke mal gerade, eine Spirale. Hier steht jetzt nicht, ob Hormon oder Kupfer. Das steht jetzt hier nicht.
Ja, das muss man tatsächlich unterscheiden. Hormonspiralen, da gibt es auch verschiedene mit einer unterschiedlichen Hormondosis. Und die haben unterschiedliche Liegezeiten. Das reicht von 3 bis 7 Jahre, je nachdem, welche Hormonspirale liegt. Und gleiches gilt auch für Kupferspiralen. Da gibt es auch aufgrund des Kupfergehaltes unterschiedliche Liegedauern, die dann bei dem Präparat auch empfohlen werden. Normalerweise bekommt die Frau bei der Einlage einer Spirale die Information oder ein Kärtchen sogar mit, auf dem draufsteht, wann die Spirale gewechselt werden sollte. Sie kann theoretisch, wenn sie zur Verhütung nicht mehr verwendet wird, auch bis zur Einäscherung liegen bleiben, aber sie hat dann eben keine Wirkung mehr.
Dann sollte Frau selber entscheiden, ob sie wirklich diesen Fremdkörper die ganze Zeit in ihrem Körper behalten will. Also ich weiß nicht, oder gibt es Studien, dass dann vielleicht Allergien entstehen mit der Zeit oder so?
Nein, dafür gibt es keine Daten, was passiert, wenn sie zu lange drin bleiben. Infektionsrisiko könnte man vielleicht überlegen, aber die Entfernung einer Spirale, wenn sie denn korrekt liegt, ist total unproblematisch.
Wie lange liegt denn ungefähr so eine Spirale im Dreh? Also sind es jetzt ein paar Jahre? Wie lange lässt man die ungefähr?
Drei bis fünf Jahre.
Und dann geht man wieder zur Frauenärztin und dann wird die entfernt?
Und meistens dann die neue gelegt, es sei denn, es ist Kinderwunsch da.
Ja. Und ich habe mal gehört, jetzt mal offen und ehrlich, dass das ganz schön weh tut. Stimmt das?
Die Einlage, ja, die Entfernung nicht. Die Einlage ist schmerzhaft und es sollten auch, das haben wir in der Leitlinie auch so festgehalten, Schmerzmittel gegeben werden.
Ach so, da gibt's
natürlich also auch in Absprache mit der jeweiligen Frau, aber Schmerzmittel bringen durchaus eine Erleichterung, ja.
Ist vielleicht gut, wenn man das vorher weiß, dann kann Frau sich darauf auch einstellen. Wir haben bisher vor allem über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, die eine Frau hat, um eine Schwangerschaft zu verhüten. Aber, auch das kam aber jetzt auch schon zu Worte, auch der Mann kann verhüten. Welche Möglichkeiten es für Männer gibt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Michael Zitzmann vom Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Uni Münster. Er ist Facharzt für Endokrinologie, Andrologie und Sexualmedizin. Guten Tag, Herr Professor Zitzmann.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Welche Methoden stehen denn derzeit einem Mann zur Verfügung, der verhüten möchte?
Tatsächlich ist da nicht viel. Das Kondom ist die einzige Methode, die reversibel ist. Und natürlich die Unterbindung der Samenleiter, die sogenannte Vasektomie. schwer rückgängig zu machen. Im Prinzip geht das durch manche Operationen, je nachdem, wie diese Vasektomie vorgenommen wurde. Aber ansonsten ist nicht viel da. Tatsächlich wird auch wieder immer wieder häufiger auf die Methode, ich passe schon auf, zurückgegriffen, was natürlich nicht funktioniert.
Nee, wo dann leider das, was dann nicht immer funktioniert. Genau, muss man vorsichtig sein. Wir haben gerade zu der Sterilisation eine Hörerfrage per Mail bekommen. Darf ich die Ihnen mal eben stellen? Und zwar, kommt es infolge einer Sterilisation zu hormonellen Veränderungen beim Mann?
Das wird immer wieder ein bisschen erwähnt. Wir haben es hier noch nie beobachtet tatsächlich, weil die Hoden gar nicht geschädigt werden, sondern die Samenleiter werden ja unterbunden. Es gibt aber tatsächlich Berichte darüber, einzelne Berichte, dass Männer weniger Testosteron haben, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass das an dieser OP liegt. Denn man kann sich physiologisch, das heißt also von dem Verlauf, wie Hormone produziert werden, nicht vorstellen, dass das die Testosteronproduktion senken könnte. Wenn man das Gefühl hat, dass das tatsächlich der Fall ist, dann sollte man einen Andrologen oder Urologen aufsuchen, der dann die Hormonwerte misst.
Also eher unwahrscheinlich, aber falls man den Verdacht hat, dann doch mit dem Arzt drüber reden. Wie sieht es denn jetzt
aus? Kann auch andere Ursachen haben.
Ja, ja. Wie sieht es denn jetzt aus mit hormonellen Methoden? Also wir haben eben, als wir über die Frau gesprochen haben, ging es immer um die Pille. Immer wieder taucht das ja mal auf. Es könnte ja auch mal eine Pille für den Mann geben. Wie weit ist man denn da?
An der Pille für den Mann wird schon seit den 1970er Jahren geforscht, auf der Basis von Testosteron und dann auch zusätzlich mit Gestagen. Man muss da zwei Dinge unterscheiden, wie gut funktioniert es und welche Nebenwirkungen hat es. Funktionieren tut es in vielen Studien, die gemacht wurden, sehr gut. Besser als die Pille für die Frau, je nachdem, wie es gemacht wird. Wir haben zuletzt eine große WHO-Studie gemacht, bei der Spritzen gegeben wurden, da war die Wirkung deutlich besser als bei der Pille für die Frau, weil die Medikamente ja tatsächlich dann im Körper sind, Testosteron und ein Gestagen, die Nebenwirkung ungefähr so wie bei den Frauen auch, 10-15% mit Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme, vielleicht auch Schwitzen nachts, haben sich nicht wohl gefühlt. Der Rest hat sich sehr wohl gefühlt. Und trotzdem war das Grund genug für die WHO zu sagen, das sind zu viele Nebenwirkungen. Die Forschung soll jetzt mit diesen Spritzen erstmal nicht weitergehen. Das ist auch schon eine Weile her, schon über 10 Jahre. Trotzdem läuft jetzt immer noch was mit Hormonen, nämlich mit einem anderen Gestagen und einem Testosteron, das man als Gel aufträgt. Also der Mann muss es jetzt auch tatsächlich selbst auftragen, also Gel auf die Schulter jeden Tag und nicht vergessen. Das scheint sehr gut zu funktionieren und da laufen Studien gegenwärtig und werden geplant in den USA.
Das sind ja viele Informationen, auch dass Sie sagen, hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber wurde dann trotzdem nicht weiterverfolgt wegen der Nebenwirkungen. Das schluckt man als Frau dann erstmal.
Ja, genau. Die Frauen dürfen es dann gerne ertragen, aber die Männer nicht.
Ja. Eine andere Idee, die schon heute teilweise beworben wird, vor allen Dingen auf Social-Media-Kanälen, und zwar auch in Deutschland finde ich das häufiger, ist ein Ring, der den Hoden hochdrückt. Wie soll das funktionieren? Können Sie das mal bitte erklären?
Die Idee ist, dass der Hoden, der nicht mehr im Hodensack ist, sondern in dem Leistenkanal. Wir beobachten das tatsächlich bei Männern, bei denen der Hoden zufälligerweise, sage ich mal, im Leistenkanal ist und die wegen eines Kinderwunsches kommen, dass die keine Spermien haben oder sehr wenige. Die Idee hinter dieser Verhütungsmethode wäre jetzt mit dem Ring die Hoden so weit hochzuschieben, dass sie tatsächlich auch überwärmt sind. Denn die Hoden sind ja nicht umsonst ein bisschen außerhalb des Körpers gelagert, sodass die Hoden selber es kühler haben und die Spermien auch. Denn so viel Wärme vertragen sie nicht. Die Idee wäre jetzt bei dem Ring, dass dann keine Spermien mehr gebildet werden. Berichte darüber sagen auch, dass das funktioniert. Niemand weiß, bei wie vielen Männern es wie gut funktioniert. Niemand weiß, ob das reversibel ist nach einigen Jahren. Und niemand weiß, ob das Krebsrisiko nicht erhöht ist. Denn wir wissen von Hoden, die nicht gekühlt lagern sozusagen im Hodensack, sondern im Leistenkanal sind oder im Bauchraum, dass sie schneller entarten. Also diese Dinge sind die eigentlich tatsächlich noch zu erbringen an Beweisen von den Leuten. Obwohl es natürlich eine gute Szene in Frankreich gibt, die das wirklich viel benutzen.
Ah ja, also es fehlt an Studiendaten. Es wäre schön, ja, wenn da mal eine Studie gemacht würde. Mhm. Allein schon, um zu wissen, wie sicher ist das? Das ist ja auch immer ein wichtiges Kriterium.
Genau, bevor das wäre das Erste. Ne?
Ja, ja, genau. Wenn es nicht sicher ist, dann 50-50 hilft mir ja auch nicht. Gibt es denn noch andere Ideen, aus denen eventuell in der Zukunft ein Verhütungsmittel für den Mann entwickelt wird, um auch da irgendwie mehr Optionen anbieten zu können?
Ja, bisher hatten wir ja immer Hormone, ne? Und Hormone, ja, wir sind im Moment jetzt nicht so Mode angesagt. Und man überlegt, Spermienkanäle zum Beispiel so zu beeinflussen, dass die Spermien nicht mehr schwimmen können mit einem Medikament. Wobei dann die Frage ist, wer es einnimmt. Es könnte zum Beispiel auch die Frau einnehmen, wenn es zum Beispiel auch nur 2 Tage funktioniert. Dann würden die Spermien nachher in der Frau nach 2-3 Tagen wieder anfangen zu schwimmen, was natürlich nicht gut ist. Also man müsste tatsächlich, wenn es der Mann nehmen sollte, ein Mittel finden, das an die Ionenkanäle der Spermienbeweglichkeit bindet und auch nicht wieder abgeht. Das heißt, dann wäre es was für den Mann. Und ansonsten für die Frau. Und man überlegt sich auch noch ein anderes Medikament, das verhindern soll, dass die Spermien in die Eizelle können. Die würden dann weiter schwimmen, aber sie wären einfach nicht mehr in der Lage, durch die Eizellhülle durchzukommen. Dafür müssen nämlich auch einige Prozesse angeschaltet werden in den Spermien. Das sind Ideen, die gut funktionieren könnten, wenn man dafür dann Medikamente hat. Da gibt es auch schon so ein paar, die zumindest bei Tieren funktioniert haben.
Okay, also es wird weiter geforscht, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Auch Männer können eine Schwangerschaft verhüten, relativ sicher sogar, mit Kondom oder per Sterilisation. Aber damit ist es dann auch schon fast getan. Die Auswahl an Methoden ist für Männer deutlich geringer als für Frauen. Das könnte sich hoffentlich in der Zukunft ändern. Welche Ideen es gibt, darüber sprach ich mit Professor Michael Zitzmann vom Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Uni Münster. Vielen Dank, Herr Zitzmann.
Ja, danke schön auch. Tschüss.
Tschüss. Und wenn Sie Fragen haben zum Thema Schwangerschaftsverhütung der Frau, die können Sie jetzt stellen an unsere Expertin Dr. Böttcher. Und ich bin verbunden mit Frau Heine aus Berlin.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, danke, dass ich in die Sendung komme da. Ich möchte eine Lanze fürs Diaphragma brechen tatsächlich nochmal. Also das ist vorhin kurz erwähnt worden und dann aber auch direkt mit diesem Mythos, man müsste das vorher, Stunden vorher einführen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe damit über 10 Jahre ganz erfolgreich verhütet, bin aber, als ich es abgesetzt habe, sofort schwanger geworden. Also es hat tatsächlich toll geklappt und die Verhütungssicherheit ist sehr hoch, wenn man es richtig anwendet und man kann es ganz kurz vorher einsetzen. Und kann auch das im Bett machen oder so. Man muss dafür nicht auf die Toilette rennen. Es ist halt wirklich, also ich finde es einfacher, als ein Kondom zu benutzen. Und es ist einfach in meiner Hand als Frau, das gut zu benutzen. Ich kann es danach noch länger drin lassen. Also es ist ein ganz tolles Verhütungsmittel und leider in Deutschland sehr unbekannt. Also ich hatte einige Gynäkologinnen und Gynäkologen in der Zeit, in den 10 Jahren, und die waren von positiv überrascht. Sie sind die Einzige, die ich kenne, bis hin zu, sie wollen also, das ist ihnen also egal, wenn sie ungewollt schwanger werden. Ich musste dafür extra in ein Familienplanungszentrum gehen, um das anpassen zu lassen, weil das keiner konnte. Also es ist schon echt schade, weil es ein super tolles Verhütungsmittel ist und kostengünstig und unabhängig. Also ich kann da wirklich nur sagen, man kann sich informieren und das toll nutzen. Das ist wirklich leider sehr viele Mythen, auch die sich um das Diaphragma umwabern.
Toll, dass Sie das sagen. Frau Böttcher, wie ist denn das bei so einer, wenn ich zur Frauenärztin gehe, ich bin noch ein junges Mädchen und ich möchte mich jetzt erkundigen über die verschiedenen Methoden. Ich hätte gedacht, da wird automatisch auch das Diaphragma angeboten als eine Option. Sollte das nicht dazugehören zur normalen Aufklärung über die möglichen Möglichkeiten der Schwangerschaftsverhütung?
Ja, idealerweise sollten alle Möglichkeiten erwähnt werden und gemeinsam mit der Frau herausgefunden werden, welche Methode genau für diese Frau jetzt die geeignete Methode ist und vor allem auch, was für diese Lebensphase dieser Frau geeignet ist. Und da kommen eben die verschiedenen Methoden zum Tragen, nicht hormonell versus hormonell. Es ist auch nicht so, dass die Pille jetzt für alle Frauen ungeeignet ist oder abgelehnt werden sollte. Es gibt durchaus Frauen, Mädchen, die von der Sicherheit profitieren, die auch vom Zusatznutzen von der Pille profitieren, wenn starke Regelschmerzen zum Beispiel vorliegen. Ich möchte mir auch noch mal kurz auf das Diaphragma eingehen. Danke für Ihre Hinweise. Ja, das stimmt. Also sehe ich ganz genauso. Es ist ziemlich unterbewertet und nicht sehr verbreitet, obwohl es ein gutes Verhütungsmittel ist. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Also die Einlage sollte nicht zu früh erfolgen, um das nochmal deutlich zu sagen. Das habe ich vorhin nur kurz angerissen. Bis maximal 2 Stunden vorher sollte das Diaphragma eingelegt werden. Und wie Sie gesagt haben, es ist von der Einlage her einfach. Die Anpassung der geeigneten Größe, es gibt verschiedene Größen vom Diaphragma, sollte durch eine Fachkraft erfolgen. Ja, Familienberatungsstellen sind hier eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Die Standardgröße oder durchschnittliche Größe sind 6x7 cm, dass man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, wie groß das ist. Und die Anwendung ist mit einem Kondom vergleichbar, das würde ich genauso sehen. Mhm. Danach muss es allerdings noch liegen bleiben. Mhm. Es muss mindestens 6 Stunden nach dem Sex noch liegen bleiben, damit es auch wirkt. Und es wird meist in Kombination noch mit einem Gel, was auf die Spermien noch zusätzlich wirkt, angewandt.
Mhm. Ich meine, das hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn Frau das selber in der Hand hat. Ne? Was ich selber mache, da weiß ich, das funktioniert. Also kein schlechtes Ding. Und beim Kondom ist es ja auch so, dass man irgendwann dann sagen muss, so, jetzt holen wir das mal raus. Und das macht man dann am Diaphragma auch. Frau Heine, vielen Dank für diesen tollen Hinweis und alles Gute. Grüße nach Berlin.
Ja, danke für die tolle Sendung.
Auf Wiederhören. Tschüss. Und jetzt haben wir eine junge Mutter hier am Telefon. Ich sag mal Lisa. Guten Tag.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und bevor Sie Ihre Frage stellen, wüsste ich jetzt gerne, wie Ihr Baby heißt.
Das ist Iliana.
Oh, was für ein schöner Name. Sie haben aber eine Frage, deswegen haben Sie angerufen. Legen Sie los.
Ja, das ist eine, sag ich mal, etwas größere Frage. Also es geht darum, aktuell verhüten wir halt mit Kondom. Und vor unserem Kinderwunsch haben wir halt mittels der natürlichen Methode Temperaturmessung verhütet oder halt Coitus Interruptus. Das hat jahrelang super funktioniert, bis halt der Babywunsch kam. Und das hat dann auch direkt mit der Empfängnis geklappt. Das war auch sehr schön. Jetzt stellt sich halt bei mir die Frage, wie das mit Stillzeiten so auf sich hat. Aktuell stille ich noch voll. Gut, wegen Beikost ist halt immer weniger. Und laut Rücksprache mit meiner Frauenärztin rät diese jedoch davon ab, das mit der Basalt-Thermometer-Methode zu machen, wie ich es zuvor gemacht habe. Sie sagt halt meistens, der Zyklus halt durcheinander, das spüre ich auch, weil ich bis dato noch keine Menstruation habe. Das ist jetzt, sage ich mal, 5 Monate her nach der Geburt. Und sie empfiehlt halt Verhütung mittels Hormonen, in dem Fall die Pille, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen soll oder darf.
Ist egal.
Linda heißt die ist recht neu auf dem Markt und eigentlich bin ich hinhergerissen. Ich möchte wirklich keine Hormone mehr nehmen. Ich habe fast alles durch, von Spirale bis hin zu Pille und den Ring auch. Die Diaphragma hatte ich jetzt noch nicht nur durch, aber ich bin eigentlich ein Fan von weniger als mehr. Deswegen je natürlicher, desto besser. Und da ich auch gut damit gefahren bin, aber jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Also was raten Sie denn eigentlich oder Frauen in meiner Situation?
Genau, nur mal vorneweg, das sage ich mindestens einmal pro Medizinsendung. Frau Böttcher kann natürlich jetzt keine Individualdiagnose stellen auf dem Sender. Ne? Sie müssten sich mal ruhig mit Ihrer Frauenärztin wahrscheinlich hinsetzen und dann überlegen, wie sicher möchte ich jetzt verhüten? Also wäre es jetzt okay, wenn noch Nummer 2 kommt? Oder nee, jetzt muss erstmal Ruhe sein. Mit einem Baby bin ich voll beschäftigt. Und auch was sagt Ihr Partner dazu und dann Ihre Anliegen, dass Sie kein Hormon wollen. Aber klären wir doch jetzt erstmal, ich denke mal, das kann Frau Böttcher auf jeden Fall generalisiert sagen, wie ist das während der Stillzeit? Wie sicher ist das, dass ich da nicht empfange? Weil ich glaube, so sind auch viele Babys schon auf die Welt gekommen. Frau Böttcher, wie ist das? Wie sicher kann ich während der Stillzeit auf Verhütung verzichten?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden, an welchem Punkt der Stillzeit die Frau sich da noch befindet. Wie viel wird gestillt? Es gibt diese Blutungsfreiheit während der Stillzeit, die tatsächlich als Verhütungsmethode auch in der Leitlinie erwähnt wird und angewandt wird. Dafür ist aber ganz klar Voraussetzung, es hat noch keine Blutung wieder stattgefunden und die Stillintervalle sind noch sehr hoch, also sollten nicht länger als 4 bis 6 Stunden betragen. Also es geht nur bei sehr regelmäßigem Stillen. Da sollte eigentlich ein Schutz bestehen auf physiologischer Ebene. Das hat der Körper so eingerichtet. Aber wenn dann schon ein Zyklus regelmäßig wieder da ist oder auch unregelmäßig, dann ist es natürlich mit den Methoden der natürlichen Familienplanung in dieser Übergangszeit recht schwierig. Da wäre vielleicht wirklich ein Diaphragma eine Möglichkeit. Für die Frauen, die vorher ein Diaphragma verwendet haben, ist es dann tatsächlich so, dass es neu angepasst werden muss nach einer Geburt, dass das alte vielleicht nicht mehr das geeignete ist von der Größe her. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen natürlich Familienplanung trotzdem angewandt werden kann. Da ist dann auch eine Beratung sinnvoll. Kondom geht natürlich auch immer. Und wenn Sie jetzt die Hormonpräparate ansprechen, die Pille, die Sie genannt haben, ist relativ neu. Die wird auch damit beworben, dass sie beim Stillen geeignet ist. Die hat auch nur das eine Hormon drin, nur ein Gestagen. Es gibt eine Pille mit auch nur einem Gestagen, die letzten Jahre, also oder Jahrzehnte vielmehr, auch schon auf dem Markt war und auch beim Stillen angewandt wurde. Das wäre sonst eine hormonelle Verhütungsmöglichkeit.
Also es gibt schon eine Bandbreite, entweder Diaphragma oder Kondom oder eine hormonelle Alternative, wobei das möchten Sie ja nicht so gerne. Also dann ist es wohl wahrscheinlich erstmal Kondom oder Diaphragma. Aber Sie haben ja, ich glaube, was man mitnehmen kann aus unserer Sendung ist, es gibt gerade für Frauen viele Methoden. Deswegen lassen Sie sich gut aufklären, sprechen Sie lange und ausführlich mit Ihrer Frauenärztin. Vielleicht finden Sie ja noch was auf jeden Fall richtig ist für Sie. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Baby alles Gute und vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, danke. Ihnen noch einen schönen Tag.
Tschüss. Frau Seidel hat uns angerufen. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Ich habe 3 Kinder und habe nie mit Hormonen verhütet. Gott sei Dank hatte ich immer verständnisvolle Partner. Und ich muss sagen, ich hatte keinen Schmerz beim Eisprung, also selten, dass ich das gespürt habe.
Ja.
Aber ich habe meinen Zervixschleim einfach beobachtet, also den Schleim der Scheide. Und ich habe immer gewusst, wann ich meine fruchtbaren Tage habe, auch obwohl mein Zyklus nicht immer ganz genau 30, 32 Tage war.
Mhm.
Und da konnte ich genau feststellen, bin ich fruchtbar, bin ich nicht fruchtbar. Und dann habe ich in der Zeit halt entweder keinen Geschlechtsverkehr gehabt oder eben halt wirklich mit Kondom gut verhütet. Aber meistens haben wir es einfach dann gelassen in der Zeit. Und wenn ich schwanger werden wollte, wusste ich eben auch genau, jetzt bin ich fruchtbar und es hat immer perfekt funktioniert. Also innerhalb von 1, 2 Zyklen war ich schwanger. Das hat mir bisher gefehlt in der Sendung.
Ja, toll, dass Sie das jetzt beitragen. Hervorragend. Können Sie noch einmal sagen, wie haben Sie das gelernt? Einfach durch ständiges Beobachten Ihres eigenen Körpers oder hatten Sie vorher irgendwie eine Beratung? Hat Ihre Frauenärztin Ihnen das erklärt? Haben Sie ein Buch gelesen? Wie haben Sie davon erfahren?
Ich habe ein Buch gelesen über natürliche Familienplanung und da stand es mit diesem Temperaturmethode und was weiß ich und das habe ich auch mal probiert und ich fand es so umständlich und auch nicht sehr aussagekräftig, weil manchmal hat man eine höhere Temperatur und manchmal niedriger und auch sehr mühsam immer dieses Messen und also ja, und dann stand halt zusätzlich drin, dass man eben seinen Schleim beobachten soll und dadurch, dass ich Gott sei Dank einen regelmäßigen Zyklus hatte, konnte ich das ja auch eingrenzen und dann spürt man das einfach. Also der normale Schleim ist ja so zäh, also wie sagt man, da reißt ab, ja, und wenn man dann fruchtbar ist, dann wird die Scheide auch offener und der Schleim ist total durchsichtig und reißt nicht ab. Also ich finde, das merkt man, also das ist eindeutig eigentlich.
Ich würde denken, dass das bei verschiedenen Frauen auch verschieden ist. Frau Böttcher, was sagen Sie denn? Also ich meine, bei Ihnen hat es ja toll geklappt. Das muss nicht heißen, dass es bei jeder Frau klappt. Frau Böttcher, was sagen Sie dazu?
Nein, das ist eine der Methoden der natürlichen Familienplanung, die ich anfangs erwähnt habe. Es wird empfohlen, nicht nur eine Einzeichenmethode, so nennt man es dann, zu verwenden, eben nicht nur den Schleim zu beobachten, der ein Superzeichen ist, auf jeden Fall, sondern in Kombination mit Temperaturmessung, mit dem Ovulationsschmerz und auch noch das Abtasten der Brüste. Die sind ja in der zweiten Zyklushälfte unter dem Progesteron-Einfluss oft fester, manchmal sogar schmerzhaft. Das sind alles Zeichen des Körpers, die die Zyklusphasen erklären. Und die Kombination macht dann auch eine sichere Familienplanung oder natürliche Familienplanung da aus.
Mhm.
Da sind wir ganz klar, dass eine Methode manchmal ein bisschen wackelig sein kann, das schon. Aber die Ertastung, das Ertasten des Zervixschleims gehört dazu, auf jeden Fall. Das ist prima, dass das jetzt nochmal so deutlich gesagt wird, wenn das vorhin nicht so klar war. Die Frau muss natürlich bereit sein, selber eben den Schleim zu tasten. Und diese Methode auch dann kontinuierlich anzuwenden.
Mhm. Frau Seidel, vielen Dank für diese Anregung und vor allen Dingen für die tolle Beschreibung. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Wir haben eine Mail bekommen, nicht nur eine übrigens, von einer Frau oder Frauen in der Perimenopause, das ist die Zeit, bevor meine letzte Periode eingesetzt hat, also quasi der Anfang der Wechseljahre. Wenn die Wechseljahre die Zeit um die letzte Periode herum sind, dann kann dann Jahre vorher schon im Körper alles Mögliche passieren. Die Hörerin schreibt hier zum Beispiel, ich bin 50 Jahre alt, habe noch unregelmäßig in größeren Abständen Blutung und frage mich, kann ich nicht auf Verhütung verzichten? Frau Dr. Böttcher, was sagen Sie?
Solange die Zyklen noch da sind, egal ob sie unregelmäßig sind oder nicht, kann es immer sein, dass dann nochmal ein Eibläschen sich auf den Weg macht, heranreift und dann bei entsprechendem Timing eine Schwangerschaft eintritt. Also ein Jahr nach der letzten Blutung sollte es dann sicherer sein, aber solange Zyklen da sind, besteht eine, wenn auch minimale, aber eine Chance oder ein Risiko für eine Schwangerschaft, je nachdem, wie man das dann sehen möchte. Mhm. Also auf die Verhütung verzichten kann ich in der Situation nicht empfehlen. Das ist eine ganz schwierige Zeit und das sind viele Jahre. Die durchschnittliche Dauer der Wechseljahre sind 7 Jahre, in denen Frauen dieses Problem haben, kann ich noch, will ich noch schwanger werden? Oder wie sind die Zyklen? Sie werden unregelmäßig sein. Es kann auch mal sein, dass sich ein Eibläschen zum falschen Zeitpunkt auf den Weg macht, am Zyklusanfang. Dann, also dass einfach die Sicherheit da, sich auf den Zeitpunkt zu verlassen, wieder nicht gegeben ist. Es ist genauso eine Übergangsphase wie die Pubertät auch.
Nur, dass man dann in einem Alter ist, wo man vielleicht auch sagt, ich möchte jetzt auch nicht auf keinen Fall mehr schwanger werden. Und eigentlich geht das alles zum Ende zu, man muss dann trotzdem noch verhüten. Mhm.
Genau, wir sehen ja aber auch, seit die Pillenskepsis so zugenommen hat und die Verhütungsmethoden anders sind, wir sehen tatsächlich jetzt auch eine Zunahme der Zahl an Teenager-Schwangerschaften. Ja, also auch wieder ein Zeitpunkt, an den Schwangerschaften ja nicht, in den meisten Fällen nicht willkommen sind.
Ja, also der Punkt Sicherheit, ganz wichtig im Gespräch mit dem Frauenarzt, der Frauenärztin, wenn es darum geht, welche Möglichkeit der Schwangerschaftsverhütung ist für mich und meinen Partner die richtige. Wenn Mann und Frau Sex haben wollen, aber keine Kinder, dann muss wenigstens einer von den beiden verhüten. Dabei gibt es nicht die eine perfekte Methode, das haben wir jetzt gehört, kein One Fits All, eins passt für alle, sondern jedes Paar muss für sich zu diesem Zeitpunkt die beste Methode finden. Was dabei zu beachten ist, darüber haben wir gesprochen mit Bettina Böttcher von der Uni Innsbruck. Frau Böttcher, vielen Dank für Ihre Erklärungen, für Ihre Einordnungen und Antworten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für Ihre Fragen und Anmerkungen.